Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, man nehme irgendeinen der überlieferten Liturgie entfremdeten Katholiken und lasse ihn an einer heiligen Messe teilnehmen, möglichst an einer Stillmesse. Was wird er empfinden? Wie wird er sich verhalten? Nun, vermutlich hat er sehr große Schwierigkeiten mit dem Geschehen. Insbesondere machen ihm die Phasen des Schweigens zu schaffen. Stille Opferung, stiller Kanon, stille Gebete vor der Heiligen Kommunion, stille nachher, stille, stille und noch einmal stille. Und dann wird dieser Mensch möglicherweise hilflos umherschauen und denken, wie die bekannte Schubert-Messe beginnt, wohin soll ich mich wenden? Gähnende Leere tut sich für ihn auf. Er fühlt sich einfach von diesem Geschehen nicht angesprochen. Das sagt mir nichts, wird er vielleicht seinen Bekannten als Auskunft erteilen. Und in solchen Momenten mag in ihm die Sehnsucht nach den kunterbunten Messgestaltungen aufstehen, die er anderswo schon erlebt hat. Da war wenigstens etwas los, da bin ich wirklich einbezogen und geteiligt gewesen. Liebe Gläubige, es ist aber doch die Frage erlaubt, an wem liegt es, wenn es sich so verhält? Nur an der Gestaltung des Gottesdienstes oder nicht eben auch an dem Menschen, der da sich in der Kirchenbank befindet? Oder die Frage etwas ins Bild gekleidet, sitzt da ein ganz normaler, bodenständiger Mensch und schaut auf eine Leinwand, auf der gar kein Film gespielt wird? Ist da vielleicht jemand in ein Konzert geraten, in dem die Instrumentalisten, ohne ihre Instrumente zu betätigen, zusammensitzen? Deshalb könnte dann in ihm der berühmte Horror Vacui, das heißt der Schrecken vor der Leere, aufstehen. Oder ist es vielleicht umgekehrt, befindet sich da ein Blinder in einer Stummfilmvorführung, von der er folglich nichts mitbekommt? Oder ist ein tauber Mensch in ein klangvolles Konzert geraten? Dann freilich, liebe Gläubige, wäre die gähnende Leere nicht vorne auf dem Podium oder am Altar, sondern sie wäre hinten im Kirchenschiff. Sie wäre genauer gesagt im Kopf und im Herzen dieses konkreten Menschen. Er selbst trüge also die Verantwortung dafür, mit dem, was ihm geboten wird, nichts anfangen zu können. Soeben haben wir das Evangelium von der Heilung eines Taubstummen vernommen. Jesus nimmt den Mann auf die Seite, holt ihn also heraus aus der belebten Menge. Und da, wo er ist, entsteht in diesem Moment ein Heiligtum. Es ist ein geradezu sakraler Rahmen. Dann legt er ihm die Finger in die Ohren. Die Finger sind, wie wir auch aus anderen Stellen des Evangeliums wissen, ein Symbol des Heiligen Geistes. Mit dem Finger Gottes vertreibt Jesus den bösen Geist mit dem guten Geist. Im Veni Creator Spiritus, komm Schöpfer Geist, nennen wir den Heiligen Geist den Zeigefinger der Rechten des Vaters. Jesus also legt ihm die Finger als Symbol des Heiligen Geistes in die Ohren und dann, unappetitlich zu hören, wird etwas Speichel von seiner Zunge auf die Zunge dieses Mannes übertragen. Man könnte sagen, vom ewigen Wort, das Jesus selbst ist, geht nun die Sprache über auf diesen Menschen, schenkt ihm also die Wortmächtigkeit. Jesus blickt zum Himmel empor. Das ist ein Zeichen dafür, dass er nun in Verbindung und in der Vollmacht des Vaters handelt. Er seufzt. Wir können es so verstehen, dass er das Leiden dieser Kreatur teilt und zugleich auch sein inniges Verlangen nach der Heilung dieses Menschen zum Ausdruck bringt. Und jetzt, Ephpheta, tu dich auf. Das ist, liebe Gläubige, ein geradezu sakramentales Wort, eine befehlende Formel, wie sie der Priester in den Riten der Kirche benutzt. Und jetzt geschieht die Öffnung der Sinne dieses Menschen für die umgebende Welt. Die Schallwellen waren ja vorher schon da, bevor Jesus ihm das Gehör und die Sprachfähigkeit schenkte. Aber jetzt erst kann er das, was schon da war, wahrnehmen und kann sich auch der Sprache bedienen. Vor der Heilung kam sich dieser Taubstumme wohl vor, wenn man ihn anredete, wie einer, der hilflos dem Nichts ausgeliefert ist, der gar nicht in die Beziehung zu den anderen Menschen zu treten vermag, es sei denn mit irgendwelchen hilflosen, stummen Zeichen. Aber jetzt tritt er ein in die Welt, die schon da ist. Der Mangel bestand auf seiner Seite. Die anderen lebten bereits darin. Liebe Gläubige, nicht zufällig benutzt die Kirche einen diesem Ritus Jesu Christi nachgeahmten Ritus im Zusammenhang der heiligen Taufe. Auch da legt der Priester seine Finger an die Ohren und dann freilich nicht auf die Zunge, sondern an die Nase des Täuflings und berührt beides mit ein wenig Speichel. Es soll ja nicht bedeuten, dass diese Kinder als Taubstumme geboren wären. Auch Kinder, die nicht getauft werden, gelangen normalerweise zum Gehör und zur Sprachfähigkeit. Aber in diesem Augenblick soll gezeigt werden, dass Gott in das Innere des Menschen eingreift und dem Menschen eine Hörfähigkeit und eine Sprachfähigkeit verleiht, die er sonst nicht hätte. Das heißt, den Kontakt mit der Welt Gottes, mit der übernatürlichen Wirklichkeit. Denn, liebe Gläubige, der Sündenfall des Menschen war eine Art geistiger Gehörsturz. Wer schon einmal einen Gehörsturz erleben musste, der wird besser als die anderen wissen, was das bedeutet. Der Mensch verlor den Gehörsinn für Gott. Und zwar dadurch, dass er ungehorsam war, also nicht hören wollte. Und deshalb kann er plötzlich aus sich heraus nicht mehr hören. Schwer angeschlagen ist der gefallene Mensch in seinem inneren Sensorium. Verklebt sind sozusagen die Ohren seines Herzens und vermögen daher die feineren, die höheren Frequenzen nicht mehr aufzunehmen. So ähnlich wie das dumpfe Disco-Gedröhne und Gedonner die Wahrnehmung eines Menschen, der sich dem oft aussetzt, für Leises und Feines zerstört, etwa für das doppelte Pianissimo, mit dem der Wind an manchen Tagen leise durch das Laub des Waldes haucht. Ein naher Verwandter erzählte mir, dass er einmal in einem Rockkonzert war und anschließend, als er auf die Straße trat, nichts mehr hören konnte. Er sah die Autos vorbeifahren, Leute begegneten ihm, aber er hörte nichts mehr. Das ist ein Bild für den Gehörsturz des Geistes, den der Mensch sich durch die Sünde zugefügt hat. Und so bedurften wir bei der Taufe und bedürfen wir immer wieder einer Öffnung unserer Sinne für die höhere Welt. Einmal ist das in der Taufe vollzogen werden, doch es darf nicht bei diesem rituellen Vollzug bleiben. Während unseres ganzen Lebens muss diese übernatürliche Hörfähigkeit beständig erneuert werden. Wir brauchen sozusagen eine Wiederholung des Ephetha-Ritus. Der Glaube kommt nicht nur vom Hören, wie der heilige Apostel Paulus schreibt, er führt auch zum Hören, nämlich zu einem ganz neuen, zu einem höheren Hören, zu einem Wahrnehmen mehr und mehr auch der leisen und ganz verborgenen Einsprechungen, mit denen sich Gott an unser Herz und an unsere Seele wendet, für die feinen Winke, die zarten Berührungen des Heiligen Geistes, von denen, liebe Gläubige, seien wir sicher, viel mehr während des lieben langen Tages stattfinden, als wir stumpfen Wesen das auch nur annähernd wahrnehmen. Der Glaube führt uns zu diesem Hören und er führt auch zum Sprechen. Credidi propter quod locutus sum beginnt ein Psalm. Ich habe geglaubt und deshalb rede ich. Das heißt, ich rede in meinem Inneren als Antwort auf die Worte Gottes, die ich jetzt plötzlich hören kann, indem ich anbete und mich ihm hingebe. Und ich rede auch nach außen, um Zeugnis abzulegen von der Wahrheit, die mir unverdienterweise anvertraut worden ist. Abzulesen ist dies beides, wie eigentlich alles, liebe Gläubige, an der Gestalt unserer himmlischen Mutter. Sie lebt in vollkommenem Gehorsam, hat die Botschaft ungetrübt und ohne irgendetwas zu überhören in ihr Inneres aufgenommen. Und aus diesem Empfangenen heraus spricht sie dann auch in ihrem Lobgesang des Magnificat bei der Hochzeit zu Kana. Und ohne Zweifel war jedes Wort, das diese Gnadenvolle sprach, wie eine Antwort auf das Wort, das Gott zuvor zu ihr gesprochen hatte. Wir, liebe Gläubige, bedürfen also dieser immer neuen Erweckung unserer verstopften Sinne. Wir brauchen es sozusagen, dass der Herr uns neu seine Finger in die Ohren legt und unsere Zunge mit Speichel berührt und dabei spricht Ephetha. Sonst bleiben wir verschlossen gegenüber der Wirklichkeit Gottes, die uns umgibt, die er uns in seiner unendlichen Liebe eröffnet hat. Und die kostbarsten Kostbarkeiten rauschen an uns vorüber und lassen uns vollkommen gleichgültig. Dann suchen wir Gott vielleicht noch in Blitz und Donner und Erdbeben oder in interessanten Veranstaltungen und lauten Zusammenkünften. Aber bekanntlich, spätestens seit dem Propheten Elias wissen wir das, ist Gott nicht in Blitz und Donner und Erdbeben, sondern in dem leisen Hauch des Windes, der vorüberzieht. Wo und wie lernen wir denn das Hören und Antworten, also Sprechen neu? Natürlich im Gebet, denn jedes Gebet ist Hören und Antworten. Aber auch im sakramentalen Leben der Kirche will Jesus dies, was er an dem Taufstummen tat, an uns immer wieder vollziehen. Denken wir nur an die Heilige Messe. Im ersten Teil wird das Wort Gottes verkündet. Die geistinspirierten Worte der Heiligen Schrift, das heißt der Geist, der Finger Gottes, wird uns ins Ohr gelegt, wenn das Evangelium verkündet wird. Wir müssen unsere Ohren nur dafür öffnen. Und dann, bei der Heiligen Kommunion, kommt unsere Zunge in Berührung mit dem Leib Jesu Christi. Unsere Sprechorgane werden geheiligt, nicht nur durch ein wenig Speichel aus seinem Mund, sondern durch die Berührung mit seinem ganzen wahren Leib. Das ist mehr, als damals dem Taubstummen geschehen ist. Mögen wir doch von Sehnsucht erfüllt sein, dass der Herr immer wieder dieses Ephetha, dieses Tu dich auf zu uns spricht. Und mögen wir beten, Herr, deine Wunderwerke an uns sind viel zu kostbar, als dass wir sie wie unvernünftige Tiere an uns vorbeirauschen lassen. Öffne uns die Ohren und den Mund zu einem lebendigen Glauben und zu dankbarem Lobpreis. Ja, sprich immer wieder dein Ephetha. Amen.